Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin, Unternehmerin.
Und ich bin Melanie Becker, Versicherungsfachfrau, Mutter von drei Kindern und Fragestellerin in diesem Podcast.
Unser Ziel ist es, Ihnen die Welt der Finanzen näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Also aus aktuellem Anlass starten wir heute ohne konkrete Frage einer Anlegerin, eines Anlegers direkt in eine Folge ein.
Ja, seit 1. Januar 2023 gibt es ja eine neue gesetzliche Risikoklassifizierung, die besonders wichtig ist bei allen offenen Investmentfonds, das heißt also bei ETFs und bei aktiven Fonds.
Genau, so ist es. Der Gesetzgeber hat uns mehr oder weniger überrascht und die vorgeschriebene Risikosystematik geändert, um eben die Einstufungen über alle Produktkategorien in Europa zu vereinheitlichen.
Gut, früher hatten wir SRI.
Ja, bis 31.12.
Genau, bis 31.12. hatten wir ja diese Abkürzung SRI, also den synthetischen Risikorenditeindikator. Wie heißt es denn jetzt?
Genau, also bei den SRI haben wir ja ziemlich viel auch im letzten Jahr gesprochen in den verschiedenen Folgen. Jetzt aktuell gibt es den sogenannten SRI, klingt so ähnlich, Summary Risk Indicator, ist aber anders.
Okay, und wieso wurde das geändert?
Also Grund für die Anpassung war auf EU-Ebene die Vereinheitlichung von unterschiedlichen Anlageverpackungen, also Anlageproduktverpackungen auf europäischer Ebene. Es ging dem Gesetzgeber um eine einheitliche Systematik bei der sogenannten vorvertraglichen Information. Das heißt also sowohl bei Versicherungsanlageprodukten als auch bei direkten Kapitalanlageprodukten. Und die Frage ist also, mit welchen Informationen die geforderte Transparenz potenziellen Anlegerinnen und Anlegern gegenüber dargestellt werden muss.
Okay, und so ein Dokument gab es früher auch schon?
Im Versicherungsbereich, also auf EU-Ebene. Im Kapitalanlagebereich war das ja die wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, die eben, wie gesagt, sich bezogen haben auf die SRRI, also den synthetischen Risikorenditeindikator. Jetzt ist es eben durchweg einheitlich und das entsprechende Produkt, naja, die Abkürzung muss man sich wirklich nicht merken, mit PRIP, PRIIP-KID. Das ist so komplex, man kriegt es aber im Vorfeld zu einer Entscheidung.
Das heißt, es wird jedem ausgehändigt, bevor er sich entscheidet für einen Fonds, richtig?
Genau, also zumindest ist das Pflicht und sollte eben so stattfinden.
Ja, was ist denn der Unterschied dann jetzt eigentlich, also der Unterschied des SRI zu dem früheren SRRI?
Also eine Reihe von Informationen, also Kennzahlen müssen in diesen Unterlagen halt enthalten sein. Und eine davon ist eben dieser SRI, also der sogenannte Gesamtrisikoindikator. Und zurück zu deiner Frage, der offensichtlichste Unterschied zu der bisherigen Messlatte, also dem SRRI, besteht beim SRI darin, dass neben dem Kapitalmarktrisiko, also wie stark etwas schwankt, also das hatten wir gerade, das rollierende Aufwärts und Abwärts am Kapitalmarkt, hier beim SRI zusätzlich auch das Kredit- oder Bonitätsrisiko eines Produktgebers berücksichtigt wird.
Da muss ich jetzt nochmal fragen, also der Produktgeber ist die Fondsgesellschaft?
Genau, also ein Fonds, also aktiv oder passiv, also ein ETF oder ein aktiv gemanagter Fonds, hat als Verpackung sozusagen eine Kapitalanlagegesellschaft. Das ist innerhalb der EU einheitlich reguliert und da steht in Deutschland dem BaFin, also dem Bundesaufsichtsamt für die Finanzen. Und da sind bestimmte Dinge eben ganz genau festgelegt. Wie alle Finanzprodukte, also auch Zertifikate, also strukturierte Produkte oder auch Versicherungen, Versicherungsanlageprodukte und so weiter.
Okay. Was bedeutet denn Kredit- oder Bonitätsrisiko?
Damit wird gemessen, wie wahrscheinlich es ist, dass Anlegerinnen oder Anleger ihr Kapital verlieren, wenn dieser Produktgeber, also die Kapitalanlagegesellschaft, in Insolvenz gehen würde. Das ist ein ganz großes Thema, zum Beispiel bei Zertifikaten. Das war ja auch das große Thema bei der Lehman-Pleite. dass die Firma, die diese Zertifikate ausgegeben hat, nämlich die Firma Lehmann, die Zusicherungen, die Versprechungen, die sie gemacht haben, nicht erfüllen konnte. Das heißt, es gab ein echtes Totalverlustrisiko, was ja dann auch leider stattgefunden hat.
Bei offenen Investmentfonds ist es doch anders geregelt, oder?
Da ist richtig, das ist ein sehr guter Punkt. Genau, bei offenen Investmentfonds verhält es sich nämlich komplett anders, was bisher in den ganzen Informationen eigentlich nie so transparent wurde. Was wir aber immer auch so übermittelt haben, bei offenen Investmentfonds ist es eben so, dass ein Fonds praktisch ein Topf ist, der per Gesetz ein Sondervermögen ist. Das bedeutet, also wenn die Kapitalanlagegesellschaft in Insolvenz gehen würde, was jetzt in den letzten Jahren nicht der Fall ist, aber was historisch schon passiert ist, dann würde das für die Anlegerinnen und den Anleger keine Konsequenz haben. Insofern, als man an dieses Geld in dem Topf, in dem Fonds nicht ran könnte und der Fonds wird einfach umgezogen zu einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, die ab dann das Anlagemanagement eben übernimmt.
Okay, das heißt, ich hätte keine Verluste.
Also aus dem Vorfall jedenfalls nicht. Genau. Also Verluste könnten nur dann entstehen, wenn die Wertpapiere innerhalb des Fonds einen Verlust erleiden. Mhm. Das passiert natürlich. Das hängt halt ab davon, was in dem Topf ist. Aber die Tatsache, dass der Produktgeber in irgendwelche wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt, hat keinerlei Auswirkungen auf das Fondsvermögen an sich.
Okay. Das heißt, es ist eigentlich, dieses Bonitätsrisiko ist nur wichtig für jetzt irgendwelche Garantieprodukte, richtig? Wie du sagtest, Zertifikate zum Beispiel.
Ja, also ein Zertifikat wird nicht als Garantieprodukt bezeichnet. Ah, okay. Mhm. Ich würde es eher als eine Wette bezeichnen auf bestimmte Konstellationen. Aber im Prinzip hast du total recht. Es ist so, dass es auch tatsächlich explizite Garantiefonds gibt, die eine Garantie, also gab es, also heute gibt es die nicht mehr so oft. Es gab die vor ein paar Jahren mal, dass garantiert wurde, dass mindestens eine bestimmte Ausschüttung stattfindet, dass Kapital zurückbezahlt wird. In so einem Fall würde so ein Risiko halt bestehen. Aber bei einem offenen Investmentfonds klassischerweise wird ja nichts garantiert, also kein Ertrag. Im Gegenteil, es wird ja davor gewarnt, dass auch Verluste entstehen können durch die Wertpapiere, die im Fonds sind.
Das wäre aber dann jetzt bei einer, wenn man, weil wir gesagt haben, es ist ja auch bei Versicherungen der Fall, also wenn man jetzt eine fondsgebundene Versicherung mit Garantien hätte, dann wäre das Bonitätsrisiko wichtig.
Oder korrekt, also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, auch wieder, oder eine Bemerkung. Das ist korrekt, also für den Garantieteil, den die Versicherung ausspricht, da ist dann eben tatsächlich natürlich ein Bonitätsrisiko drin, also bezogen auf diese Versicherungsgesellschaft. Das ist ja generell bei Versicherungsgesellschaften ein Thema, A, dass natürlich Garantien nicht mehr in der Höhe ausgesprochen werden, wie das in den früheren Jahren war, wegen des über viele Jahre so niedrigen bis negativen Zinses eben, Zinsumfeldes. Und ja, also Versicherungsgesellschaften können in Insolvenz gehen. Wobei da in Deutschland auch nochmal eine Regulierung gibt, eine Auffanggesellschaft, Protektor, da muss man dann halt ein bisschen genauer hingucken. Das ist eigentlich auch nochmal ein gesondertes Thema. Aber in der Regel innerhalb der Versicherungen, also der Anlageteil, die Fonds, die da drin sind, dafür trifft all das zu, was wir heute und hier besprechen.
Gut, dann ist festzuhalten, dass solche Garantiefonds ja keine große Rolle spielen, beziehungsweise eher auch eine Ausnahme darstellen.
Genau, also in der aktuellen Zeit ist das tatsächlich genauso. Für uns hier besonders wichtig festzuhalten ist, dass die grundsätzliche Risikoeinstufung der meisten Fonds auf der Skala von 1 bis 7 stattfindet. 1 ist dabei das niedrigste Risiko und 7 das höchste Risiko. Also diese Zahlen, das ist im Grunde so, wie es bisher auch gewesen ist. Nur wie das praktisch stattfindet, das ist eben jetzt, wie gerade gesagt, anders.
Ja, ist es nicht auch so, dass es jetzt so ist, dass diese Risikoeinstufung bei den Fonds eher nach unten gegangen ist?
Also korrekt, also genau das ist richtig. Also wenn bei Aktien, also insbesondere Aktieninvestmentfonds, das ist ja bei ETFs in der Regel auch gemeint, und für den langfristigen Vermögensaufbau, ob jetzt aktiv oder passiv, sind ja Aktien auch nach wie vor ein sehr wichtiger Bestandteil. Bei Aktieninvestmentfonds war es historisch eben so, also historisch heißt jetzt auf dem SRI, also bei dem Indikator, der praktisch ausschließlich die Schwankungsbreite, die Volatilität betrachtet, dass da eben gerade in den letzten Jahren und auch des letzten Jahres die Einstufung eben auf der Skala bei einer 6 war, also relativ hoch. Und jetzt bei der SRI nur noch, also diese Fonds nur noch mit einer 4 eingestuft werden.
Okay. Gibt es denn überhaupt noch Produkte, die dann mit einem SRI von 6 oder 7 eingestuft werden?
Ja, also davon gehe ich aus. Okay. Das sind allerdings dann nicht mehr die klassischen offenen Investmentfonds, passiv-aktiv ETFs oder nicht, sondern das sind dann eben da, wo es echte Bonitätsrisiken gibt, wie Zertifikate.
Ah ja. Und gibt es da noch weitere Informationen in diesem SRI?
Ja, also diese Dokumente, die man da jetzt bekommt, enthalten noch andere und weitere Informationen als die wesentlichen Anlegerinformationen, die also bis praktisch zum 31.12. übergeben wurden. Bei diesem neuen Dokument gibt es insbesondere sogenannte Performance-Szenarien. Das bedeutet, welcher jährliche Ertrag durchschnittlich erwartet werden kann. Und zwar wird das dann dargestellt in unterschiedlichen Szenarien, und zwar ein Stress-Szenario, ein pessimistisches, ein mittleres und ein optimistisches Szenario werden da zugrunde gelegt. Das sind natürlich dann auch weiterhin keine Vorhersagen oder Zusagen, die da getroffen werden. Und es sind natürlich auch weiterhin Ableitungen aus der Vergangenheit, die auch zusätzlich noch über 3 unterschiedliche Haltezeiträume betrachtet werden. Das ist die sogenannte Haltedauer.
Und welche Haltedauern, also welche unterschiedliche 3 Zeiträume werden da betrachtet?
Also empfohlen sind in der Regel mindestens 7 Jahre, aber die Darstellung zeigt auch 1 Jahr beziehungsweise 4 Jahre auf.
Wie bewertest du denn jetzt die Änderung dieser Risikoklassifizierung?
Also vom Grundsatz her finde ich, ist das eine sehr positive Entwicklung, weil es eben realistischer ist, wenn man jetzt sagt, Fonds versus zum Beispiel Zertifikate, die zum Beispiel manchmal auch ganz verwirrend benannt werden wie Anleihe oder so, aber im Grunde wesentlich risikobehafteter sind. Natürlich ist es jetzt am Anfang etwas verwirrend, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Und deswegen machen wir ja auch diese spontane Folge, weil es kam verhältnismäßig plötzlich diese Änderung. Wenn man jetzt immer nur auf SRI 6 geguckt hat und sich des Ganzen nicht bewusst ist, dass das durchaus beim Aktieninvestmentfonds eben eine SRI mit 4 entsprechen kann. Aber dazu dient ja auch unser Podcast und unsere Veröffentlichung, dass wir eben denen, die von uns betreut sind, versuchen, möglichst viele Informationen zu geben, um da einfach auch Klarheit zu gewinnen und da Transparenz eben auch zu schaffen.
Also das hört sich für mich jetzt nachvollziehbar und gut an.
Ja, und es ist auch so, dass bei uns, also auf den Factsheets, also auf den Informationen, die man bekommt im Vorfeld und auch auf, ja, also auf den Factsheets insbesondere, gibt es weiterhin beide Risikoparameter. Das heißt, man kann sowohl das eine als auch das andere vergleichen und dann logischerweise auch besprechen und auf dieser Basis halt seine Entscheidung treffen.
Das machst du ja in deinen Beratungen auch.
Das machen wir in den Beratungen, genau. Aber wenn sich das jetzt jemand ohne Beratung anschaut, wäre es halt meine Empfehlung, da halt auch drauf zu achten, ja, oder eben nachzufragen, falls an anderer Stelle halt da Beratung gesucht wird.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Und Erinnerung, die perfekte Geldanlage oder Absicherung gibt es nicht. Es geht nur um das, was zu dir passt, also dich zu deinen Zielen bringt.
Noch mehr findet ihr auch in unserem Blog auf wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.